Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist eine neue Folge von Denkfabrik Medizin und heute einmal was ganz anderes. Andreas und ich haben uns überlegt, dass wir anhand eines Buches, was uns beide tief berührt hat, in unserem weiteren Werdegang als Ärzte, dass wir anhand dieses Buches euch ein bisschen erzählen, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind und wie auch der Podcast entstanden ist, den wir jetzt euch präsentieren und der uns großen Spaß macht. Ich bin Ingo Krenz, bin Internist und Nephrologe und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe.
Und wir zusammen sind Denkfabrik Medizin und haben bisher Folgen veröffentlicht, wo es immer um einen konkreten Fall ging. Der eine von uns beiden stellt dem anderen einen Fall vor, den dieser nicht kennt und der muss eine Differentialdiagnose entwerfen. Und das muss man sagen, ist auch unser pädagogisches Anliegen. Wir sind jetzt seit Jahren unterwegs und versuchen sowohl Medizinstudenten wie aber auch vielleicht Assistenten und Assistentinnen am Anfang ihrer Ausbildung beizubringen, wie man eine Krankheit diagnostiziert, deren Namen man vorher gar nicht wusste. Wir haben ein Buch ausgesucht, das uns beiden auf diesem Weg sehr geholfen hat. Das heißt How Doctors Think. Auf Deutsch heißt es Wie Ärzte ticken, von einem Bostoner Onkologen und Hämatologen, der heißt Jerome Groopman. Wir sind auf dieses Buch 2007 gestoßen. Wir sind zu dem Zeitpunkt regelmäßig, meistens einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, nach Boston geflogen und haben dort eine Fortbildung besucht, die meistens über eine Woche ging. Zu dieser Woche gehörte ein Besuch im Harvard Bookstore. Das ist der allgemeine Buchladen für die gesamte Harvard-Universität, ein Riesenbuchladen, der in Cambridge angesiedelt ist und über 4 oder 5 Stockwerke sich erstreckt.
So, das ist das Schlaraffenland.
Ne? Das Schlaraffenland,
ein Bund, also vor meinem geistigen Auge entsteht wieder die Vorstellung von diesem Bookstore mit diesen schönen alten Holz gehalten. Und also wirklich aus jedem Fachgebiet konnte man da alles finden, was man suchte.
Und da sind wir auf dieses Buch gestoßen von Jerome Groopman, How Doctors Think. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen erzählen, worum das Buch handelt und was uns besonders daran berührt hat. Andreas, magst du erzählen, was hast du an diesem Buch besonders geschätzt oder mitgenommen?
Ja, also was ich daran sehr mag, der Jerome Groopman beschäftigt sich nicht mit Bäumen, sondern mit Wäldern. Der guckt von oben auf den Medizinbetrieb oder nicht auf den Medizinbetrieb an sich, sondern auf das, was wir als Ärzte tun. Sein Antrieb, das beschreibt er ganz am Anfang, ist eigentlich, dass er auch Laien verständlich machen möchte, wie Ärzte denken oder ticken im Deutschen, um sozusagen auch dem Laien, will sagen, dem Patienten irgendwie zu helfen, wie man Ärzte unterstützen kann bei ihrem Denken. Aber ich finde fast interessanter, was das sozusagen, dass es reflektiert, wie denken wir als Ärzte? Was ist auch vielleicht problematisch an unserem Denken, an unserer Art zu denken? Das kommt ja auch in unseren Podcast-Folgen immer vor, wenn wir über Denkfehler reden. Mhm. Und es hat für mich ganz intensiv dazu geführt, mich viel stärker als vorher damit zu beschäftigen, was mache ich denn beim Denken? Wie denke ich? Wie gehe ich ein Problem an? Und wie kann ich vielleicht auch besser werden darin, bestimmte Probleme anzugehen und mein Denken irgendwie besser zu bahnen und mehr Struktur in mein Denken hineinzubekommen, als mir das vorher gelungen ist.
Mhm. Also ich habe das genannt, er nimmt eine Meta-Ebene ein. Sag mal, das Schöne an dem Buch ist, dass alles illustriert wird an konkreten Fällen. Also man bekommt auch spannende medizinische Fälle dargestellt. Aber es geht nie konkret um die Krankheit. Also es geht nicht darum, mit welcher Chemotherapie jetzt dieser Tumor behandelt wird, sondern es geht darum, wie läuft der diagnostische Prozess? Und was passieren uns in diesem diagnostischen Prozess für Fehler? Das Buch hat sehr starke Einflüsse von der kognitiven Psychologie. Mhm. Also die Richtung Daniel Kahnemann oder Amos Tversky, die viel über kognitive Denkfehler geforscht haben. Das taucht hier in diesem Buch wieder auf. Denkfehler, die auch wir manchmal benennen. Also wir sagen ja zum Beispiel auch sowas wie, wir orientieren uns an der Differentialdiagnose an der Base Rate und meinen damit die Häufigkeitsverteilung von Erkrankungen in bestimmten Gruppen von Patienten. Und das greift er sehr stark auf und geht eben auch in bestimmte Situationen. Also eine von den typischen ist die Notaufnahme. Da ist er sehr häufig, da gibt es einen Doktor, den er dort besucht und mit dem er dann interviewt und mit dem er über die Fehler spricht, die besonders in der Notaufnahme vorkommen. Und so findet man verschiedene Situationen. Das Buch hat, glaube ich, 8 oder 9 Kapitel und jedes sozusagen bezieht sich auf eine andere Situation, die uns im Medizinbetrieb vorkommt.
Was ich sehr besonders und sehr schön finde, ist, du hast erzählt, es sind spannende medizinische Fälle, das stimmt, aber es sind immer das ganz viel Geschichte des Menschen dabei, ja, der das erlebt.
Ja.
Also er fängt ganz häufig sehr weit ab von dem an, wo ein medizinisches Problem zutage tritt, sondern man erfährt, was das für eine Art von Mensch ist, wie der lebt, was der vielleicht für einen Glauben hat sogar.
Ja, genau.
Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil ehrlich gesagt ist das ein Punkt, der mich ja damals weggebracht hat aus dem Krankenhaus. Aus dem Krankenhaus hat mich rausgebracht, dass man da überhaupt keine Leute mehr wirklich kennengelernt hat. Den Menschen hat man nicht mehr kennengelernt. Mhm. Es waren so kurze Verweildauern und es war sozusagen die Idee, hier ist ein Problem abzuarbeiten, eine Lungenentzündung, was auch immer.
Ja.
Und das, was ich in der Praxis so schön finde, ist, dass man mit den Menschen ja häufig ein langes Stück zusammen lebt. Man lernt die kennen, die lernen einen kennen. Und das ist ein Aspekt, ich finde, er schreibt unglaublich warmherzig über die Personen, die er beschreibt. Und also das finde ich auch so ein Aspekt, der zunehmend in der Medizin, die ich mache, auch eine größere Rolle spielt als das fachlich-medizinische. Also die sozusagen zu verstehen, warum der so ist und warum der vielleicht auch bestimmte Entscheidungen trifft, finde ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt.
Also da haben wir große Ähnlichkeiten. In der niedergelassenen Nephrologie ist es so, dass du die Patienten in der Regel sehr, sehr lange begleitest. Also chronische Niereninsuffizienz geht häufig langsam progredient über viele Jahre, bis dann jemand an die Dialyse kommt. Und die nächste Etappe ist, dass du sie wieder von der Dialyse wegbekommst und transplantiert bekommst. Also das muss immer eigentlich bei jedem Patienten das Ziel sein. Da kommen sehr, sehr lange Verläufe und sehr intensive Bindung dabei raus. Ist vielleicht mal ein anderer Podcast, um solche Geschichten zu erzählen, die mir da in meinem Berufsleben passiert sind, über diese langen Jahre.
Und ich finde, er entwickelt sehr schöne Bilder, die sehr eingängig sind. Also ich habe das Buch damals gelesen, glaube irgendwie 2007 oder 2009, wann auch immer wir das neu hatten, das ist ja ganz etliche Jahre her. Wir haben es beide jetzt nochmal neu gelesen.
Genau.
Nochmal wieder rausgeholt für diesen Podcast, weil wir darüber sprechen wollten. Ich bin beeindruckt, was ich für völlig andere Aspekte aus diesem Buch wahrgenommen habe. Ich glaube, dir ging das ähnlich.
Also ich habe dann den Begriff geprägt, dass ich gesagt habe, das Buch wächst mit. Es ist mit uns mitgewachsen und wir haben völlig neue Aspekte kennengelernt, die uns heute wieder bereichert haben. Also ich habe es gerne nochmal gelesen und neue Aspekte aufgegriffen.
Ja, und ich finde, also er entwickelt sehr schöne Bilder auch für das ärztliche Handeln. Also ich finde es sehr eindrucksvoll. Das macht er, glaube ich, fest an einem Beispiel von Kinderärzten. Das funktioniert aber bei jeder Art von Primary Care, also bei jeder Art von Hausarztversorgung, dass er das Bild hat von an einem vorbeifahrenden Zug. Und man sucht eigentlich eine bestimmte Person und versucht sozusagen das Gesicht hinter der Scheibe zu finden. Und es geht halt darum, wie das zum Beispiel ist, weiß ich nicht, in der Grippesaison, wenn uniform ein Mensch mit fieberhaftem Infekt nacheinander kommt und eigentlich man muss aufmerksam bleiben, wo ist der zum Beispiel, der die Meningitis hat. Mhm. Und das sind so Bilder, die für mich sehr, sehr eingängig sind.
Ja.
Und da erinnere ich mich dran beim selber Arbeiten dann, wenn ich plötzlich merke, ganz viele gleiche, zu Covid-Zeiten hatten wir das intensiv, viele Leute mit sehr ähnlichen Symptomen, dass man so ein Bild im Kopf hilft mir sehr.
Ja, dass man an der Stelle eben wach bleiben muss für den einen, der eine andere Erkrankung hat. Und wenn wir sagen dazu Availability Bias, dass der Verfügbarkeitsfehler vielleicht grob etwas hölzern übersetzt, dass man dazu neigt, dass Leute mit ähnlichen Symptomen alle in die gleiche Kiste zu packen. Mhm. Und dann geht einem derjenige, der zum Beispiel eine Meningitis oder so hat, geht einem dann leichter durch.
Ja.
Also auch wieder ein Denkfehler. Ich möchte aber auch noch ein Kapitel erwähnen, wo es um Ungewissheit geht. Also ich finde ja, eine Charakteristik dieses Buches ist, dass es viele Themen aufgreift, über die wir in Deutschland im Rahmen von diagnostischem Prozess, medizinischer Therapie nicht sprechen oder sehr, sehr wenig sprechen. Und das ist für mich ein Thema, ist die Ungewissheit des Spezialisten. Also wir arbeiten ja häufig nicht mit allen allen möglichen verfügbaren Informationen und müssen dann trotzdem Entscheidungen fällen. Wie geht's jetzt mit diesem Patienten weiter? Das sind ja so banale Sachen wie, wie lange schreibe ich jemanden krank mit einer bestimmten Erkrankung? Wann denke ich, dass der wieder fit ist? Da gibt's keine Zahlen für, an denen man sich studienmäßig orientieren könnte. Wie lange ist eine Antibiotikatherapie? Ja, es gibt eine Empfehlung, dass man bei banalem Harnwegs eine Einmaltherapie, wenn er kompliziert ist, dass man irgendwie 5 Tage behandelt oder so. Aber es ist ja im individuellen Fall, weißt du es ja nicht. Reicht das für den oder hat er irgendwas Komplizierendes, wo ich jetzt doch mich anders verhalten muss? Und das greift er auf. Das Beispiel, finde ich, was er nimmt, ist nicht ganz ideal, weil er einen hochspezialisierten Kinderkardiologen auftreten lässt, der mit einer Situation konfrontiert wird, die er in seinem Leben noch nie gesehen hat und trotzdem dann eine Lösung entwickelt. Das ist natürlich, sag mal, ein maximal hoher Grad an Ungewissheit, mit dem der fertig werden musste. Aber ich finde, Ungewissheit ist eigentlich ein Teil unserer täglichen Arbeit.
Ja, und ich finde, fand ich sehr beeindruckend in der Beschäftigung damit, ist, wir sind in vielen, vielen Situationen sehr viel unsicherer, als wir uns eingestehen mögen. Also ich finde, wir lernen, also an der Universität habe ich dazu überhaupt nichts gelernt, sondern da habe ich immer Leute erlebt, die sehr, sehr sicher waren. Das merkt man auch im Sprachgebrauch. Eine Diagnose ist bestätigt, eine Diagnose ist ausgeschlossen. Das ist ja meistens überhaupt nicht so, sondern die Wahrscheinlichkeiten haben sich verschoben. Das haben wir hier ja auch schon häufig benannt. Das ist sozusagen, deswegen ärgern wir uns hier mal gegenseitig bei der Vorstellung der Patienten, dass wir sagen, wie viel Prozent vergibst du denn für deine drei Verdachtsdiagnosen? Weil der nächste Test macht nie schließt er etwas komplett aus oder beweist etwas, sondern die Wahrscheinlichkeiten ändern sich. Und damit sind wir nicht gewohnt, mir ist das nicht beigebracht worden in meinem Studium und auch nicht in einer weiteren Ausbildung, damit umzugehen. Ja. Und damit beschäftigt er sich aber.
Ja, genau. Und daran anschließend, ich glaube, das Kapitel, was uns beide schockiert hat, war das über die radiologische Diagnostik.
Ja.
Er bringt sowohl Zahlen, wie auch da interviewt er wieder Radiologen und er bricht es runter darauf, dass sowohl ein Beurteiler wie auch die Kongruenz zwischen Beurteilern extrem stark variiert. Das heißt, wenn man einem Radiologen heute einen Satz Bilder vorlegt und legt ihm den Satz Bilder in der Woche wieder vor, dann widerspricht er sich in 10-20%.
Ja. 10-20%, das ist ein Fünftel.
Und das Gleiche gilt auch, wenn man mehreren Radiologen den Satz Bilder hinlegt, dann widersprechen auch die sich in einem signifikanten Prozentsatz. Für mich war Radiologie, gerade so Sachen wie MRT oder CT, war bisher eigentlich eine sichere Diagnostik mit einem sehr hohen Grad an Gewissheit. Und das hat mich erschüttert.
Ja, und das finde ich ist auch ein Aspekt dieses Buches, den man, glaube ich, auch, ich sag mal, als Nebenwirkung nennen muss, die ich positiv finde. Ich glaube, dass das wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber es hat an bestimmten Punkten an Grundfesten gerüttelt, die ich vorher für sehr sicher gehalten habe. Ja, also Röntgenbilder habe ich für sehr sicher gehalten. Und also da kommen so Beispiele, dass in diesem Röntgenbildersatz ist ein Bild dabei, wo ein Mensch, dem fehlt eine Klavikula. Und das wird zu einem großen Teil nicht bemerkt und nicht beschrieben. Also jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit und ist das hier eine Gefäßüberlappung oder ist das doch vielleicht ein ganz kleiner Tumor, sondern wirklich relevant große Dinge. Und das führt nochmal dazu, dass man bei der Frage, wie sicher bin ich mir, wenn ich einen bestimmten Test zurückerhalte und das passt eigentlich gar nicht zum Geschehen, dass man sagen muss, kann es sein, dass ein solcher Fehler vorliegt? Und dadurch wird aber, und das muss man sich auch dann trauen, das auszuhalten, der Boden, auf dem man steht, wird so ein bisschen wackeliger. Ich fand das am Anfang nicht behaglich.
Nein. Und unsere Recherchen haben ja ergeben, dass Ähnliches wie wie es für die Röntgenbilder gilt, gilt ja auch für Histologien.
Ja.
Da gibt es ja ähnliche Untersuchungen. Also wie beurteilen verschiedene Spezialisten ein Präparat oder auch ein Spezialist das Präparat bei wiederholtem Ansehen? Auch da, man würde ja denken, dass die Übereinstimmung 100% ist, aber auch da kriegen wir nicht die Sicherheit, die wir uns davon wünschen würden.
Ja, und da kommen wir vielleicht, und das steht in der Wahrnehmung von uns, glaube ich, von allen Ärztinnen und Ärzten oder vielen Ärztinnen und Ärzten, halten wir das für sehr sicher. Und das, was wir eigentlich selber tun können, nämlich Menschen befragen und körperlich untersuchen, halten wir für unverhältnismäßig unsicher. Und das stimmt nicht. Und ich glaube, da sind wir ja fast schon an dem Punkt, dass wir ja nicht bei uns selber stehen geblieben sind bei dem Buch. Was haben wir sozusagen daraus für Lehren gezogen? Sondern das hat ja zu einem Projekt geführt.
Ja, also das Buch haben wir in die Hände bekommen, sagen wir mal so 2007, 2008, würde ich sagen. Und ab 2010 hatten wir dann noch mit zwei Kollegen, das ist Sigrid Harenzer aus dem Universitätsklinikum in Hamburg und Matthias Janek, der damals auch noch in der Nephrologie im UKE war, mittlerweile aber Sektionsleiter ist der Nephrologie im Albertinenkrankenhaus in Hamburg. Wir haben zu viert einen Kurs aufgelegt und wollten versuchen, diese Art des Denkens den Studenten beizubringen. Studenten, die im PJ waren, also ganz am Ende ihrer Ausbildung. Und haben dann von 2010 bis etwa 2017, 18, so ganz genau wissen wir es gar nicht mehr, haben wir diesen Kurs gemacht. Einmal in der Woche sind wir beide ins UKE zu unseren Kollegen und haben für die Studenten diesen Kurs gemacht. Er hatte Module. Diese Module, also er hatte einen, sagen wir mal, logischen internen Aufbau, ne, der da über die Anamneseerhebung und dann die Formulierung einer Verdachtsdiagnose haben wir mit den Studenten eingeübt. Und dann gab es weitere Module, wo es darum ging, dass Tests zu beurteilen war. Das war ein Schwerpunkt von dir, aber auch Denkfehler, die drin, wir haben die wichtigsten Denkfehler haben wir besprochen. Und es kam auch ein Kursteil war Ungewissheit, Umgang mit Ungewissheit.
Ja, aber über Denkfehler und Ungewissheit hast du sehr, das war ein
ja, und
Teil,
Matthias, den
du
Matthias, mit Matthias ja,
und ihr habt das gemacht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt am Anfang war noch, und der spielt, glaube ich, noch heute in meinem Leben eine Rolle, in meinem Berufsleben, ist, wie geht eine gute Fallpräsentation?
Ja.
Ja, also ja, wie kann ich, wir haben Patientenbeispiele aus dem realen Leben gehabt, in dem Informationen enthalten waren, die haben die Studierenden bekommen und sollten daraus eine Fallpräsentation machen. Und wir haben sie hart begrenzt. Sie durften, glaube ich, wie gesagt, 7 Fakten und 2 Sätze.
2 Sätze.
2 Sätze und 7 Fakten war eigentlich die Vorgabe. Ja. Das ist denen unglaublich schwer gefallen. Die wollten am liebsten die gesamte Geschichte alles unter der Idee, dann kann auch keiner sagen, ich habe das Wichtige nicht erzählt. Es ist ihnen ganz schwer gefallen, das zu gewichten. Und wir haben da immer großen Wert drauf gelegt und das ist etwas, was ich, das erlebe ich heute, da werden wir sicherlich auch mal irgendwann eine einzelne Podcast-Folge machen, also das Telefonkonsil.
Ja.
Ich habe das Vergnügen, also ich finde, manchmal rufen mich Kolleginnen und Kollegen an, um mir am Telefon brauchen sie einen diabetologischen Rat. Das finde ich immer eine große Ehre, wenn mich jemand anrufen mag und mich um Rat zu fragen. Und es spielt eine ganz große Rolle, also wie wird sozusagen, ich sehe den Menschen ja nicht, kenne den Patienten nicht, wie wird mir das dargestellt? Eine gute Fallpräsentation macht, dass ich mir sehr schnell vorstellen kann, was das für jemand ist, wie ist der Patient und was könnte das Problem sein.
Ja, also wir haben ja damals versucht, den Studenten beizubringen, dass sie sich versetzen müssen in den Oberarzt oder den Chef, dem sie diese Fallpräsentation vortragen. Und dass der nur in der Lage ist, wenige Fakten zu verarbeiten. Also auch das waren ja Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie. Wir haben am Anfang, glaube ich, gesagt, 6 oder 7 Informationen. Später ist das ja noch mal ein bisschen zurückgegangen. Sie können nicht davon ausgehen, dass derjenige, der die Fallpräsentation hört, mehr Informationen verarbeiten kann. Und obwohl wir Ihnen das gesagt haben, war ja unser Eindruck, es fiel Ihnen extrem schwer, sich aus dieser Fallpräsentation diese Informationen zu extrahieren, von denen sie unbedingt wollten, dass der Gegenüber sie aufnimmt. Sondern es war ja immer wieder dieses Abgleiten in, was wir mal sehr gut kennen, jedes Detail musste genannt werden. Also insgesamt muss man ja sagen, hatten wir den Eindruck, wir haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Würdest du das auch so sagen?
Ja, das war ja nach all den Jahren ein bisschen auch die Enttäuschung,
ja,
dass wir immer den Eindruck hatten, die kamen, also die, wir haben den Kurs gemacht, ich glaube immer an einem Donnerstagmittag, 1,5 Stunden. Danach hatten wir den Eindruck, okay, wir haben was ausgelöst. Und dann haben die wieder eine weitere Woche normal auf Station gearbeitet. Da war, glaube ich, eine andere Welt. Da kam dieses Denken so nicht vor. Und dann kamen die nach einer Woche wieder und man hatte so das Gefühl, wir fangen ein bisschen wieder bei Null an.
Genau.
Insbesondere was die Fallpräsentation betrifft. Und sie, das, und ich glaube, was wir festgestellt haben, das war, glaube ich, auch mit einem Anstoß für den Kurs, was die im klinischen Alltag erleben, die arbeiten viel mit sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Der Oberarzt, der Chefarzt, der hört sich eine Geschichte an und kriegt vielleicht eine, bekommt Informationen und der sagt relativ schnell eine Diagnose und meistens stimmt die. Und das liegt nicht daran, dass der gut ist im Diagnosenraten, sondern in seinem Kopf gehen spannende Wege ab, differenzialdiagnostische Überlegungen. Und das merken die Studierenden aber nicht, die hören die nicht. Und wir haben ja versucht, diesen Prozess dann im weiteren Verlauf auseinanderzuziehen. Mhm. Was wir wahrgenommen haben, ist, dass sie eine Tendenz haben, nach der Präsentation eines Falles eine Diagnose reinzurufen.
Genau. Die immer gleich sozusagen, das ist Herzinsuffizienz.
Ja, genau.
Anstatt, also na, daher kommt ja das, was wir jetzt auch hier im Podcast versuchen zu vermitteln. Man soll immer in eine Differentialdiagnose reingehen mit mehreren Möglichkeiten. Sodass, wenn die erste Möglichkeit falsifiziert wird, dass man dann eine Rückfalloption hat und nicht bei Null anfangen muss. Nee, und das war extrem schwer vermittelbar, weil das offensichtlich in deren Alltag nicht vorkam, sondern da war immer sozusagen alles völlig klar und es wurde gesagt, das ist das und das.
Und wir hatten ja auch den Eindruck, dass wir eigentlich im PJ ein bisschen zu spät kommen mit dem Kurs. Genau. Dass eigentlich diese Beschäftigung mit dem ärztlichen Denken, Clinical Reasoning wäre der englische Begriff dafür, das ist was eigentlich in Deutschland gar nicht unterrichtet wird. Ich glaube, wir waren da in dem Kurs im UKE eine vielleicht von im weiteren Verlauf, glaube ich, eine zweite Uniklinik irgendwann dazugekommen.
Ja, wir hatten Gäste. Die sich das angehört haben, aus Marburg, glaube ich, oder so. Ja. Aber wir waren damals, vielleicht waren wir einfach zu früh.
Ja, und genau, und wenn, ich glaube, wenn es kommt, müsste das sehr früh oder deutlich früher im Studium schon kommen, sich damit zu beschäftigen und auch insbesondere mit der Beurteilung von Tests. Ja, das ist was ich sehr mag, aber da genau geht es darum, was bewirkt denn ein Test, wie gut ist der denn? Ja. Was ist falsch negativ und falsch positiv und wie häufig ist das? Also mit solchen Dingen sich zu beschäftigen, das ist in Deutschland, glaube ich, auch bisher nicht, das ist nicht flächendeckend, ist das ein Konzept, was vermittelt wird.
Also auch da für Laborwerte gilt ja auch, dass das häufig als die Wahrheit genommen wird, was da an Zahlen zurückkommt. Und dass sowas wie Sensitivität, Spezifität, positiver, prädiktiver Wert und solche Zahlen, das ist ja nichts, was wir im täglichen Sprachgebrauch benutzen, also was uns helfen würde, den Wahrheitsgehalt so eines Tests einzuschätzen. Mhm. Das haben wir auch versucht, ihnen beizubringen. Dass ihnen das sehr helfen könnte, die Wahrheit hinter den Zahlen zu verstehen. Dann war es ja so, dass der Kurs zu Ende gegangen ist oder wir ihn nicht weitergemacht haben aus verschiedenen Gründen. Also Matthias Janek hat dann das UKE verlassen. Für dich war es schwierig geworden, du hast in einer neuen eigenen Praxis begonnen.
Ja, und dann sozusagen die Donnerstagmittags dann von da ins UKE zu fahren, unter ehrlich gesagt auch noch relativ blöden Verkehrsverhältnissen, ich glaube, für mehrere von uns war dann der Zeitpunkt gekommen zu sagen, das war ein gutes Projekt, aber also ich glaube, du hast es, glaube ich, noch ein bisschen weitergemacht zusammen mit Sigrid und glaube, seitdem macht Sigrid es in einer, ich hätte fast gesagt, will nicht sagen abgespeckten Form oder in kleinerer Form als eine, macht sie das, glaube ich, allein weiter.
One-Woman-Show.
Eine One-Woman.
Aber wir haben ja nicht aufgehört, uns mit dem Thema zu beschäftigen und weiter an solchen Sachen zu denken. Also wir haben es ja dann ganz oft so gemacht, dass wir, wenn wir interessante Fälle hatten, dass wir uns dann gegenseitig sozusagen damit in Berührung gebracht haben und auch sowas wie eben die Tante-Piaf-Liste war ja was. Also wir hatten ja dann sozusagen für uns selber entworfen, dass wir bei schwierigen Fällen uns hingesetzt haben und die Tante-Piaf-Liste gemacht haben.
Genau.
Sag mal, um uns breiter aufzustellen im Denken, aber auch aus Übungszwecken. Und dann kam ja irgendwann, also die Boston-Reisen, die ich ab 1999 und du, glaube ich, ab 2005 regelmäßig gemacht haben zu diesen wöchentlichen Fortbildungen von der Harvard Medical School. Da waren ja ganz verschiedene Themen, die wir besucht haben. Es war ja nicht immer nur ein Kurs, sondern ich bin anfangs immer zu dem Nephrologie-Kurs gefahren. Später waren es ja dann gemeinsame Kurse, wo wir allgemeine Innere, ich meine auch, wir waren bei Endokrinologie.
Genau, wir haben Endokrinologie, haben wir mal eine Woche gehört.
Genau. Also wir haben ja diese Woche, das hat er ja, also wenn man es ein bisschen hochtrabend sagen würde, hat es ja für uns was Spirituelles gehabt, nicht? Also wir haben uns eine Woche mit nicht nur mit viel neuem Wissen beschäftigt, sondern haben ja auch viel gesprochen über medizinische Themen und eben auch so, was ist anders im Vergleich zu Deutschland oder was haben wir für Ideen, wie man Fortbildung machen könnte, ist ja auch oft ein Thema gewesen. Das haben wir ja sehr intensiv genutzt. Das waren ja sozusagen unsere Auszeiten, die wir uns genommen haben. Ne?
Ja, und da haben ja auch durchaus noch andere Leute eine Rolle gespielt, insbesondere zum Beispiel die, bei denen wir gewohnt haben.
Ja.
Jane und Ben Siegel müssen hier erwähnt werden. Das war eine private Unterkunft in Boston, hattest die irgendwann mal kennengelernt.
Ja.
Und wie Jane immer sagte, sie hätte so gerne, wenn Ärzte dort wohnen in den Zimmern, dann hat Ben jemanden, mit dem er sprechen kann.
Ja.
He has someone to talk with.
Ja. Ben war Kinderarzt, ne, an der Boston University, glaube ich, gehörte er. Und beide halt extrem weltoffen, extrem neugierig. Und die wollten ja immer von uns wissen, auch wie die politische Lage in Deutschland ist und was Angela Merkel gerade wieder macht. Und so. Da waren die extrem gut informiert. Und wir waren mit denen sehr viel im Gespräch. Nicht? Muss man auch wirklich sagen, auch das waren ja, die kannten auch zum Beispiel, Ben kannte ja dieses Buch.
Ich glaube sogar, er hat es uns empfohlen, glaube
ja,
ich sogar.
Ja, ne? Das stimmt.
Wir haben auch durchaus ja mal Freunde und Kollegen damit hingenommen. Ein paar Mal war Harm Hammer aus Bremen, Freund und Kollege, auch Diabetologe aus Bremen war mit.
Felix Lange-Hüsken
war mit.
Ganz früh war auch mal Matthias Janek war auch mal mit in Boston. Also wir haben durchaus versucht, auch andere Leute sozusagen mit diesen außergewöhnlichen Bedingungen, die wir dort in der Woche hatten, in Kontakt zu bringen.
Ja, man hatte ja auch so ein bisschen die Vorstellung, also ganz intensiv finde ich in der Buchhandlung, aber man hatte ja das Gefühl, dass man dem Wissen und der Wahrheit auch räumlich näher gekommen ist. Immerhin ist es dort, ne, dort wird das New England Journal sozusagen hergestellt, hätte ich fast gesagt. Also das war für uns, da hinzufahren war.
Ja, ein Wallfahrtsort.
Ein bisschen eine Pilgerreise.
Ja, ne?
So, und das Konzept ist leider zum Erliegen gekommen durch die Covid-Pandemie.
Ja. Leider ja, nicht, weil, also einmal eben, weil wir dort nicht hinreisen durften, aber was jetzt nachhaltig passiert ist, ist, dass die Harvard Medical School diese Kurse online macht und nicht mehr in Präsenz. Ne, das hat wahrscheinlich auch monetäre Gründe, weil das ja immer, da sind ja immer viele, da würde man sagen, mehrere hundert Leute zusammengekommen, die dann einen großen Tagungsort brauchten. Das wird ja alles auch Ressourcen verbraucht haben und wahrscheinlich geht das jetzt noch viel besser. Die Preise sind nicht deutlich gesunken.
Nee, aber der Aufwand wahrscheinlich für die Universität geringer.
Ja. Und dann sind wir ja irgendwann auf die Idee gekommen, dass man das, was wir da so uns für Gedanken machen, in einem Podcast übermitteln könnte.
Vielleicht kann man aber so eine kleine Geschichte davor und vielleicht, wir gehen mal einmal ganz zurück, wir beiden, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich nicht zufällig irgendwo getroffen, sondern damals haben wir noch Dinge gemacht mit der Pharmaindustrie. Wir haben Vorträge auf Fortbildungen gehalten, die Pharmaindustrie organisiert hat und die hatten irgendwie eine Idee, eine Firma hatte die Idee, sie wollten ein Konzept mit drei unterschiedlichen internistischen Fachdisziplinen machen. Ein Nephrologe, ein Pulmologe und ein Diabetologe. Da hatten die natürlich genau Produkte aus dem Portfolio. Und so haben wir uns damals kennengelernt. Das war also wir schimpfen sonst ja gerne mal über die Pharmaindustrie, aber das war unser Kontakt ist dadurch gestiftet worden.
Könntest du noch sagen, wann das war? Anfang der 2000er irgendwann, ne?
Na, du hast relativ kurz danach hast du mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit nach Boston zu kommen. Das war 2005, also ich hätte gesagt, muss so 2004 gewesen sein, 20 Jahre her.
Okay, 20 Jahre.
Und dann haben wir ja über die Jahre unterschiedlichste Fortbildungen gemacht und haben sozusagen ja auch gerne eigene Formate entwickelt. Und das war ja, glaube ich, so ein Punkt, wir wollten eigentlich gerne viel Gestaltungsfreiraum und wenig Einflussnahme von außen.
Ja. Und haben uns dann ja irgendwann beschlossen, dass wir uns von der Pharmaindustrie trennen und unsere Vorträge für kein Geld machen.
Genau. Dafür sozusagen häufig bei Freundinnen und Freunden, also Kolleginnen und Kollegen, die uns eingeladen haben zu ihrem Qualitätszirkel an solchen Stellen und haben dann eigentlich ja noch was nach einem Format gesucht, das wir noch viel mehr beeinflussen können, indem wir selber die Rahmenbedingungen stellen können und dass sich noch das nicht darauf angewiesen ist, dass Menschen irgendwo hinfahren und uns anhören.
Ja, ne? Sondern einfach sich die Stöpsel ins Ohr stecken und eine Podcast-Folge von uns hören. Und das haben wir ja, ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mit mir einen Podcast zu machen.
Das hast du definitiv.
Und das war Anfang diesen Jahres.
Ja.
Anfang 2024. Und das traf ja auf einen extrem fruchtbaren Boden. Du hast ja sofort begeistert gesagt, da hättest du große Lust zu.
Ja, das lag natürlich daran, dass die Idee, ob Podcast ein Format sein könnte, für mich nicht, der Gedanke kam nicht erst durch dich. Aber ich hatte damals noch so die Idee, ich hatte Podcasts gehört und wusste, dass es welche gibt. Und gibt es mal jemanden, der mich mal einlädt? Also möchte mich jemand mal zu einem Podcast einladen, um das irgendwie zu machen? Deswegen den Gedanken gab es schon, als du das sagst, wollen wir nicht einfach zusammen einen Podcast machen? Da war mir völlig klar, na klar. Das will ich mit dir zusammen machen. Und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie man sowas macht, technisch auch. Ne?
Meine erste Berührung war, dass ich Anfang 2024, im Januar, glaube ich, von der Amboss-Plattform angesprochen worden bin, ob ich gerne über Bluthochdruck einen Podcast machen wollte. Ich beschäftige mich nun halt sehr intensiv die letzten 10 Jahre mit Bluthochdruck und mein Name war weitergegeben worden. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das probiere ich gerne aus. Und das war so eine Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, das Wissen, was ich weitergeben kann, ist deutlich über das hinaus, was man in Lehrbüchern oder auf so Updates, Vorträgen oder so machen kann, wo doch sehr stark das Leitlinien geprägt ist, sondern man kann ganz viel in den Zwischenräumen, nicht? Also was habe ich für eine Erfahrung mit dem und dem Medikament oder mit der und der Situation? Wie verhalte ich mich, wenn es schwierig wird? Mhm. Was sind Sachen, die man gar nicht machen sollte? Also sag mal, viel, viel praxisnäher, viel, viel mehr auf den Patienten zugeschnitten konnte man in diesem Podcast-Format Wissen weitergeben, was eben auch sozusagen sich da in vielen Jahren angesammelt hat. Und dann hat mich ja total überwältigt, hat mich die Verbreitung. Es haben dann innerhalb von kürzester Zeit haben diesen Podcast 30.000 Leute gehört gehabt. Und ich glaube, bis heute sind es um 50.000 Leute. Also man hat eine Reichweite mit dem, was man da von sich gibt, die enorm ist. Nicht? Dafür muss man sehr, sehr viele Vorträge halten.
Um dieselbe Anzahl von Menschen
zu erreichen. Um überhaupt in die Nähe zu kommen. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre auch eine Möglichkeit, ne, dass wir unser Wissen so weitergeben, dass das eine sehr, sehr gute Plattform ist für uns. Ne?
Ja, und also für mich zumindest setzt das etwas fort, was sozusagen eigentlich in meinen ersten Berufsmonaten schon eingesetzt hat. Nämlich, also ich bin als Arzt sozialisiert worden in der Diabetesabteilung vom Krankenhaus Bethanien. Mein Chef damals war Manfred Dreyer, der auch mein Doktorvater war. Und in der Abteilung herrschte ein Geist von, wir können hier was Besonderes. Und daran lassen wir aber alle anderen gerne teilhaben.
Ja.
In der Abteilung waren eigentlich immer Menschen, die da hospitiert haben. Jeder, der hospitieren wollte und gucken wollte, durfte gerne kommen und war herzlich eingeladen. Und die Idee von Herrn Dreyer war immer, dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Das finde ich ist ein schöner Gedanke, der mich auch seitdem, das mache ich gerne und deswegen, also ich freue mich, ich finde es auch sehr nett, wenn Kolleginnen und Kollegen anrufen und um Rat fragen und man macht ja über die Jahre, also ich bin jetzt 22 Jahre, so gute 20 Jahre niedergelassen, so ein Netzwerk entsteht ja dadurch, dass man einfach Kollegen anruft und mal um Rat fragt. Man hat ein Problem und sagt, den rufe ich mal an. Und da erlebt man ja sehr unterschiedliche Dinge. Man erlebt Leute, wo man sagt, okay, da habe ich mir jetzt die Nase gestoßen, ja, das ist alles sehr kompliziert, schicken Sie den mal zu mir. Oder man erlebt eben so Menschen wie unter anderem dich, ja, die sagen, ah, machen Sie doch erstmal das, wobei wir waren, glaube ich, spontan beim Du, ich brauche den und den Test, guck das und das an und dann sprechen wir weiter. Mhm. Und so habe ich viel gelernt und so ist auch mein Gedanke gewesen, so habe ich das gelernt in meiner Ausbildungsabteilung, in meiner Abteilung, wo ich Diabetologie gelernt habe, die Dinge, die man da gelernt hat, anderen weiterzugeben.
Meine Familie sagt immer, ich hätte einen hohen pädagogischen Eros, ne? Ich habe immer schon gerne Wissen weitergegeben und da sehe ich gar keine Beschränkung. Also mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn jemand mehr weiß als ich. Und ich gebe sehr viel gerne Wissen weiter und finde immer, dass wenn sowas ein Prozess passiert, also was ja auch bei uns beiden passiert ist, dass die Fragen, die du mir stellst, erreichen immer ein höheres Niveau. Nicht? Also wenn ich dir was beigebracht habe, ne, die, weiß nicht, die Bedeutung vom Urinstix, ne, was sagt dir da Blut, was sagt dir da Eiweiß auf dem Urinstix, ne, dann kommst du das nächste Mal und hast den Urinstix schon und wir sprechen eigentlich schon über die nächste Stufe.
Ich habe vielleicht sogar schon eine Idee, in welche Richtung es weitergeht und frage dich, ob es stimmt. Ne?
Und deswegen, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss dieses Wissen für mich behalten, sondern eigentlich war es eher eine Stimulation für den Austausch. Ne?
Und das, glaube ich, ist auch sozusagen in diesem Podcast unser beider Antrieb, zu sagen, wer Lust hat, dazu zu lernen, auch aus unserem, sicherlich auch aus unserem Fachgebiet, aber auch aus der Art, wie haben wir eine Idee entwickelt, wie man ärztlich denkt und wie man sich solchen Problemen nähert, haben wir einfach Lust, das weiterzugeben.
Genau. Ich finde das ein tolles Schlusswort übrigens.
Ja.
Für diese Folge.
Vielleicht können wir sozusagen nochmal dazu sagen, das ist sozusagen eine Extra-Folge. Also wir bleiben bei unserem üblichen Rhythmus, dass wir einmal im Monat immer zum ersten eine Folge veröffentlichen, bei der es immer um eine Kasuistik geht, um differentialdiagnostisches Denken. Und dieses ist ein bisschen unsere Weihnachtsfolge oder unsere Chanukka-Folge. Also viele unserer, muss man auch nochmal sagen, viele der Autoren.
Unserer Lehrer
und der, die wir viel gelernt haben, Jerome Groopman gehört auch dazu, sind jüdischen Glaubens. Mhm. Und wir haben denen auch viel zu verdanken. Und sehr viel zu verdanken. Und deswegen, also Chanukka liegt dieses Jahr auch sehr in der Nähe vom christlichen Weihnachten. Also vielleicht muss es nicht immer nur ein Weihnachtsgeschenk sein, es kann auch ein Chanukka-Geschenk sein. Dieses Buch lohnt sich zu lesen und vielleicht auch zu verschenken.
Ja, und überhaupt, um sich berühren zu lassen und neue Impulse aufzunehmen.
Ja.
Okay.
Dann hören wir uns das nächste Mal wieder mit einem Beispiel eines Patienten oder einer Patientin. Ja.
Dann wünschen wir euch eine frohe Weihnachtszeit.
Tschüss.
Tschüss.